Es heißt zwar Nachmittag mit der Bibel, aber ich möchte euch aus diesem kleinen Büchlein erstmal eine Geschichte vorlesen. Es ist eine Sammlung von nachdenkenswerten Geschichten, wahren Geschichten, auch historisch geschehen, teilweise. Und da ist eine, die hat die Überschrift "Wer bietet mehr?". Es geht hier um eine Auktion, eine Versteigerung bei einem Vermächtnis von einem reichen Mann, der viele Bilder in seinem Erbe hatte. Und da heißt es: Der Zeiger der großen Wanduhr geht und geht nicht weiter. Um 11 Uhr soll die Versteigerung beginnen und der Saal in dem mondänen Hotel ist seit über einer Stunde voll besetzt. Einige sind froh, in den Gängen stehen zu dürfen, denn schon lange lässt man keinen mehr herein. Noch wenige Minuten, dann wird sich die schwere Flügeltür öffnen und die Auktion wertvoller Gemälde kann beginnen. Die Gespräche der Kunstsammler und Vertreter der Museen verstummen. Unheimliche Stille und knisternde Spannung machen sich breit. Endlich, zwei schick uniformierte Hoteldiener halten die Tür weit auf und der Auktionator mit einer dicken Mappe unter dem Arm und zwei Assistentinnen treten ein. Heute ist ein besonderes Ereignis. Sonst wären nicht Gemäldeliebhaber aus aller Welt erschienen. Der Besitzer der einzigartigen Sammlung war kürzlich verstorben. Er und sein Sohn hatten Kunstwerke von Picasso bis Raphael erworben. Millionenwerte, ein fast unschätzbares Vermögen. Der Sohn spielt in Amerika. Der Sohn wurde im Vietnamkrieg getötet, während er einem anderen das Leben rettete. Etwa einen Monat später besucht ein junger Soldat den Vater. "Sir, ich bin der, für den Ihr Sohn sein Leben gab." Viele hat er gerettet, bis eine Granate ihn schwer verletzte und er verblutete. "Oft hat er mir von Ihnen und ihrer gemeinsamen Liebe zur Kunst erzählt. Der Vater will vieles von ihm wissen. Doch bevor er dazu kommt, fährt der junge Mann fort: Hier, in diesem Paket habe ich ein Bild von ihrem Sohn, das ich in Vietnam gemalt habe. Ich bin kein großer Künstler, aber ich denke, ihr Sohn hätte gewünscht, dass sie es bekommen." Als der Vater das Paket öffnet, hält er staunend das Porträt seines Sohnes in Händen. Er ist tief ergriffen. Es ist kein Meisterwerk, aber der junge Soldat hatte die liebevollen Gesichtszüge seines Sohnes genau getroffen. So bekam dieses Bild einen Ehrenplatz in der väterlichen Ranch. Nur wenige Monate später starb der Vater. Und nun ist es soweit. Die Versteigerung der wertvollen Sammlung kann beginnen. Unter den Ausstellungsstücken ist auch das Bild des Sohnes. Der Auktionator begrüßt die Versammelten und eröffnet die Versteigerung mit den Worten: "Wir werden mit dem Porträt des Sohnes anfangen. Wer bietet zuerst für dieses Gemälde?" Schweigen. Peinliches Schweigen. Niemand will bieten. Da schallt eine laute Stimme aus dem Publikum: Wir sind gekommen, um die berühmten Gemälde zu kaufen. Die berühmten Gemälde. Überspringen Sie dieses Porträt. Fangen Sie endlich an." Doch der Auktionator besteht auf der Reihenfolge. Wer bietet für dieses Bild? Bedenken Sie, es ist ein Bild des Sohnes. Von weit hinten im Saal hört man eine zaghafte Stimme. Es ist der Gärtner. Der Gärtner der Rentsch. Ich biete $100 für das Gemälde. Das war das Äußerste, was er aufbringen konnte. Die Köpfe drehten sich zu ihm. Der Verkäufer fährt fort. $100 sind geboten. Wer bietet mehr? Geben Sie es ihm, dann können wir zur Sache kommen. Aber der Auktionator zögert noch. Im Saal wird es unruhig. Man regt sich auf. Dann endlich. $100 zum ersten, $100 zum zweiten und $100 zum dritten. Der Hammer fällt, das Bild des Sohnes gehört dem Gärtner. 200 Köpfe, ein Gedanke. Endlich kann es losgehen. Der Versteigerer richtet sich kerzengerade auf und ruft in die Menge. Die Versteigerung ist beendet. Wie? Was? Ja, die Versteigerung ist zu Ende. Als mir der Auftrag für diese Auktion erteilt wurde, hatte mir der Anwalt eine Klausel im Testament des Vaters mitgeteilt. Es war mir nicht erlaubt, diese Verfügung vor dem Verkauf des Bildes des Sohnes bekannt zu geben. Die Klausel lautet: Wer das Bild meines Sohnes ersteigert, der erbt mein ganzes Vermögen. Einschließlich aller Gemälde. Wer meinen Sohn aufnimmt, erbt alles. Soweit diese Geschichte, die ja schon sehr viel sagt. Und jetzt komme ich natürlich doch mit der Bibel. Und zwar klingt es ja aus der Bibel ähnlich in 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Johannes 5, Vers 12. Vielleicht kann sich jemand vorstellen, was da steht, wenn wir jetzt diese Geschichte gehört haben. Da steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der erbt alles. Es ist das Testament Gottes. Im Gegensatz zu dem Testament dieses reichen Mannes klingt es doch ähnlich. Aber nochmal zu unserer Geschichte, als ich das gelesen habe, da kam mir so der Gedanke, wenn ich so in die Runde gucke und ich stelle mich da drunter, es sind nur ein paar, die einiges jünger sind, aber die meisten von uns sind doch in einem entsprechenden Alter, wo man sich vielleicht auch Gedanken macht darüber, was werde ich einmal weitergeben, wenn ich nicht erbe, sondern vererbe, was gebe ich einmal weiter? Ich meine jetzt nicht irgendein Haus oder ein Bauplatz oder eine Wiese oder so etwas. Das meine ich nicht. Manche haben ja sogar mehrere Häuser weiterzugeben. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine das, habe ich etwas weiterzugeben, was Bestand hat, was bleibt. Ein Haus geht irgendwann kaputt, das verfällt. Geld wird weniger. Ich meine, habt ihr ein geistliches Erbe, das ihr weitergebt einmal? Ein geistliches Erbe, das bleibt. Man kann auch sagen, denkt man über uns später einmal gut oder denkt man schlecht oder denkt man gar nicht? Der oder die, die kannst du vergessen. Da macht man sich doch vielleicht Gedanken. Mich hat immer schon früher das Testament von einem Paul Gerhardt. Sehr gerührt. Ihr kennt den ja alle, so vom Namen her wenigstens. Paul Gerhardt, der Pfarrer, Liederdichter, der hat ein Vermächtnis, ein Testament seinem 13-jährigen Sohn übrig gelassen. Vier Kinder von ihm sind gestorben, er hatte fünf, vier sind gestorben, seine Frau ist gestorben, er hatte sonst einiges an Problemen und jetzt war es eigentlich so weit, dass er spürte, er muss jetzt, er hat das entsprechende Alter, er musste aus dieser Welt gehen. Und da hinterlässt er seinem 13-jährigen Sohn ein Testament, das ich jetzt, euch jetzt gerade mal in Auszügen vorlese. Mich sehr berührt immer. Er schreibt, meinem einzigen hinterlassenen Sohn überlasse ich von irdischen Gütern wenig. Dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich nicht wird zu schämen haben. Es weiß mein Sohn, dass ich ihn von seiner Kindheit an dem Herrn, meinem Gott, zu eigen gegeben, dass er ein Diener und Prediger seines heiligen Wortes werden soll. Dabei soll es nun bleiben. Er soll sich nicht dran kehren, dass er dabei nur wenige gute Tage haben möchte, denn da weiß der liebe Gott schon Rat und kann die äußerliche Trübsal mit innerlicher Herzenslust und Freudigkeit des Geistes genugsam ersetzen. Es klingt alles ein bisschen komisch, ist halt Anfang, oder wann war das, 1700 so und so, 1600, Ende 16. Jahrhundert, 1600, kann es nicht genau sagen. Er schreibt weiter, die heilige Theologie studiere in reinen Schulen und auf unverfälschten Universitäten und hüte dich vor den Synkretisten. Synkretisten sind solche, die im Glauben alles vermischen. Denn sie suchen das Zeitliche und sind weder Gott noch menschentreu. In deinem Leben folge nicht böser Gesellschaft, sondern dem Willen und Befehl deines Gottes. Insbesondere tue nichts Böses in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nichts so fein gesponnen, es kommt an die Sonnen. Außer deinem Amt und Beruf erzürne dich nicht. Merkst du dann, dass der Zorn dich erhitzt hat, so schweige stockstill. Und rede nicht eher ein Wort, bis du ernstlich die 10 Gebote und den christlichen Glauben bei dir ausgebetet hast. Der fleischlichen, sündlichen Lüsten schäme dich. Und wenn du dermaleins zu solchen Jahren kommst, dass du heiraten kannst, so heirate mit Gott. Und frommen Rat, frommer, getreuer und verständiger Leute. Tue Leuten Gutes, ob sie es dir gleich nicht zu vergelten haben. Denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erde längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Sohn geschenkt hat und da er dich in der heiligen Taufe zu einem Kind und Erben auf- und angenommen hat. Den Geiz fliehe als die Hölle. Lass dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erworben hast. Ob es gleich nicht allzu viel ist, beschert dir aber der liebe Gott ein mehreres, so bitte ihn, dass er dich vor dem leidigen Missbrauch des zeitlichen Gutes bewahren wolle. Summa, bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in deinem Glauben und Bekenntnis beständig. So wirst du auch einmal sterben und von dieser Welt scheiden, willig, fröhlich und seliglich. Amen. 10 Wochen später, da steht es später am am 27. Mai 1676 ist Paul Gerhardt gestorben. Das ist ein Erbe, ein geistliches Erbe, das ein frommer Mann hinterlassen hat. Etwas, womit seine Nachkommen handeln konnten. Was bleibt? Etwas Geistliches. Wer den Sohn hat, das Testament Gottes hatten wir, das Testament Gottes, 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, er hat das Leben nicht. Wer hat, es gibt dieses Sprichwort, ja, wer hat, der hat. Wer hat, der hat. Also, was heißt es? Wer sowieso reich ist, für den ist es vollkommen egal, der kann sich alles leisten. Wer hat, der hat. Aber in wie vielen Fällen stimmt dieses Sprichwort halt doch nicht? Wie schnell ist ein Reicher nicht mehr reich? Hat sich vielleicht verspekuliert oder hat sonst irgendwas, was ihm seinen Reichtum nimmt? Politiker, die heute Macht haben, morgen haben sie vielleicht keine mehr, wahrscheinlich. Wer hat, der hat doch nicht. Und auch in unserem kleinen Leben ist es doch so, wenn wir denken, wir haben vielleicht gerade Gesundheit, wir haben, oder die Jüngeren, einen guten Job, ein gutes Einkommen, wie schnell hat man das nicht mehr? Und ob die Rente sicher ist, wie der Norbert Blüm früher gesagt hat, das weiß auch niemand. Es stimmt halt doch nicht, dieses Sprichwort in der Welt, wer hat, der hat. Es gibt nur einen einzigen Fall, wo das stimmt. Und das steht in der Bibel. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Es ist nur schade, ich habe den immer dazu gelesen, es ist nur schade, dass da so ein Nachsatz steht. Und der heißt, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wisst ihr, das liest sich so locker. Wie willst du einen Nachtisch haben? Wenn du einen willst, dann bekommst du einen. Wenn du keinen willst, dann bekommst du halt keinen. Wer nicht hat, der hat nicht. Aber so locker ist das nicht. Wer nicht hat, wer den Sohn nicht hat, was hat der? Der erbt auch. Aber nicht das, was Gott uns zugedacht hat, sondern er erbt das ewige Verderben. Er erbt die Hölle. Und das sagt uns Gottes Wort eindeutig. Das sagt Jesus immer wieder und er muss es wissen. Es gibt also zwei Arten von Menschen. Also ich meine jetzt nicht Mann und Frau, so wie Gott es auch festgelegt hat, nicht wie das heute in unserer Gesellschaft gelebt wird. Es gibt zwei Arten von Menschen, solche, die Jesus haben und solche, die Jesus nicht haben. Dazwischen gibt es nichts. Keine Neutralität, keine Enthaltung. Wer sagt, interessiert mich nicht? Wer sagt, ich enthalte mich? Der sagt damit praktisch, ich lehne Jesus ab. Ich will den Sohn nicht haben, ich brauche ihn nicht, ich brauche die Erlösung nicht am Kreuz. Der geht verloren. Ich bin jetzt heute Mittag nicht hier, um euch zu fragen, zu welcher Art Menschen gehört ihr? Ob ihr Jesus habt oder ob ihr Jesus nicht habt. Das muss sich jeder selber fragen. Ich muss mich das auch fragen, auch immer wieder. Nur, wenn ich sage, ich gehöre doch zu denen, die den Sohn haben, die Jesus haben, ja, dann denkt dran, an unsere Geschichte vom Anfang. Warum hat dieser Gärtner das Bild vom Sohn ersteigert? Warum wollte er es haben? Weil er den Sohn kannte und weil er den Sohn liebte. Deshalb wollte er dieses Bild haben. Die anderen hat der Sohn nicht interessiert. Die anderen hat das Bild vom Sohn nicht interessiert. Das Bild vom Sohn hat nur gestört. Sie wollten an die berühmten Gemälde ran, an die wertvollen Gemälde, an das wollten sie ran. Das Bild vom Sohn hat nur gestört. Der interessiert doch nicht. Und wenn wir uns das recht überlegen, dann müssen wir doch sagen, das Bild vom Sohn Gottes, das stört in dieser Welt. Gesellschaft stört sich dran. Es passt nicht dazu in der heutigen Welt. Der Gärtner, der kannte den Sohn und er liebte den Sohn. Und ich frage mich, kommt es nicht letztlich auch bei uns an, wenn wir sagen, ja, ich gehöre zu denen, die den Sohn haben, die Jesus haben? Ist es nicht letztlich so, dass wir dann auch sagen müssen, ja, deswegen, weil wir den Sohn lieben? Als Jesus auferstanden ist an Ostern und den Jüngern damals begegnet ist am See Genezareth, da war einer dabei bei den Jüngern. Das war einer, der ganz kleinlaut ist er gewesen. Hat er dran gedacht, was er früher war, wie er groß von sich gedacht hat, was er für ein toller Kerl sei, der Petrus. Aber dann ist er gefallen. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Dreimal. Und jetzt tritt er Jesus wieder unter die Augen. Kann man das vorstellen? Was wird Jesus wohl sagen, wird er gedacht haben. Was wird Jesus wohl sagen? Hat bestimmt er gedacht, der Petrus und die Jünger auch, die anderen. Wird er ihn tadeln? Ganz bestimmt, oder? Wird er ihn vielleicht sogar wegschicken? Dich kann man nicht brauchen. Aber können wir uns das vorstellen, dass Jesus einen Menschen wegschickt? Ganz bestimmt nicht. Nie und nimmer. Und Jesus fragt ihn, dreimal, hast du mich lieb? Ihr kennt die Geschichte. Hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Das war die erste Frage, die Jesus an den Petrus richtete. Hast du mich lieb? Jesus fragt ihn nicht, willst du mir jetzt dienen? Jesus fragt ihn auch nicht, bereust du das auch richtig, was du getan hast? Jesus fragt auch nicht, willst du mir jetzt gehorchen? Jesus fragt, hast du mich lieb? Das war die erste und wichtigste Frage für den Petrus. Und das fragt er nicht nur natürlich den Petrus, das fragt er auch uns heute. Heute und jetzt. Und wenn ich diese Frage so in der Raum werfe, dann sag bitte nicht vorschnell ja. Ich kann es nur für mich selber sagen. Also ich würde nicht vorschnell ja sagen. Es gibt Zeiten, wo wir sagen, ja, wir lieben Jesus. Das sind solche Zeiten, wo es uns gut geht, wo es äußerlich super läuft, wo Gesundheit da ist, wo man keine Sorgen hat. Wenn alles nach Plan geht, dann liebe ich Jesus. Aber wenn es nicht nach mir geht, wenn es nicht nach meinem Kopf geht, wenn es nicht nach Plan geht, wenn etwas dazwischen kommt, Krankheit oder alles Mögliche, ihr wisst es selber. Kann jeder ein Lied davon singen? Was ist dann? Lieben wir dann Jesus auch noch? Wir wissen zwar in Römer 8, da heißt es, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum Besten. Also egal was kommt, es ist gut für mich. Das sagt Gott, wenn ich ihm gehöre, wenn ich Jesus lieb habe, wenn ich ihm mein Leben gegeben habe, dann ist alles gut. Aber ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Und deshalb möchte ich persönlich nicht vorschnell ja sagen zu allem. Und ja sagen, ich liebe Jesus. Petrus hat gesagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus weiß das auch. Jesus weiß das auch von uns, dass wir Zeiten haben, wo insbesondere dann, wenn es uns gut geht, dass wir das spüren, ja, ich liebe Jesus. Aber er weiß das auch, dass es andere Zeiten gibt. Und doch wünsche ich es uns, dass wir mehr und mehr einfach auch Ja sagen können zu dem, wie er uns führt. Der Gärtner, nochmal zu dieser Geschichte, der wollte nur eins, er wollte das Bild des Sohnes. Er wollte das Bild des Sohnes und genauso sollten wir es halten. Wenn ich, und jetzt denke ich einfach an das, was Jesus für uns getan hat. Und darauf müssen wir immer wieder zurückkommen. Es ist das Wichtigste, das Allerwichtigste in meinem Leben, in eurem Leben. Es ist das Wichtigste in der Geschichte dieser Welt. Wenn ich das Bild des Sohnes betrachte, wenn ich sehe, wie er dort Blut geschwitzt hat in Gethsemane, wenn ich sehe, wie er am Kreuz hängt, für all das, was bei mir nicht stimmt, für all die bösen Dinge, die ich getan habe, für jede Lüge, für jeden bösen Gedanken, für alles. Aber nicht nur das, sondern für mein böses Herz. Denn aus dem Herzen kommen ja diese Dinge. Und das Herz, das müssen wir einfach auch akzeptieren. Unser Herz ist böse. Und dafür ist der Jesus gestorben. Und das möchte ich sehen. Das möchte ich, dieses Bild von ihm am Kreuz. Und wenn ich das anschaue, dann sehe ich nicht meine Liebe. Dann kann ich nicht sagen, ich liebe Jesus. Nein, ich sehe seine Liebe. Seine Liebe. Ich sehe, dass er mich liebt. Dass er mich geliebt hat. Er hat angefangen. Er hat uns zuerst geliebt. Im Römerbrief, Kapitel 5, da heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe zu uns darin. Gott ist die Liebe. Das singen schon die Kinder. Und Gott müsste uns das nicht beweisen. Gott müsste uns gar nichts beweisen. Aber er sagt, ich beweise es euch. Ich beweise es euch, ich sterbe für euch. Was bedeutet es für mich, für mein tägliches Leben? Wenn solche Situationen kommen, wie vorhin erwähnt, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich hadre, wenn ich Gottes Führung im Leben nicht verstehe, wenn ich Schwierigkeiten habe zu sagen, Jesus, ich liebe dich, dann will ich aufblicken. Dann will ich aufblicken zum Kreuz von Golgatha. Und dort sehe ich den, der mich so liebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, sollte ich ihn dann nicht auch lieben? Sollte ich ihn nicht lieb haben? Es war Anfang des 18. Jahrhunderts. Da stand ein junger Mann vor einem Gemälde. Es war, glaube ich, in Düsseldorf, in einer Galerie. Und da hing ein Bild vom Gekreuzigten. Und er stand davor und hat es angeguckt. Und es hat ihn weniger eigentlich das schon auch interessiert, das Bild selber, was gemalt war, aber viel mehr hat ihn noch das interessiert, was dabei stand. Und da stand, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Wer war's? Zinzendorf. Zinzendorf war das. Ein junger, also der war sehr jung, sehr jung noch, aber er war ein Graf und er war sehr berührt von diesem Bild. Und da sagte er sich, was kann ich schon tun für dich? Was kann ich tun? Was können wir tun? Will Jesus, dass wir etwas tun für ihn? Ja. Er hat gemerkt, er kann nur eines tun. Sein Wollen, sein Denken, einfach sein ganzes Leben dem Heiland geben, Jesus geben. Und das möchte Jesus von uns, von jedem von uns. Auch heute noch. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und jetzt schaue ich nochmal in die Runde, wenn ich uns einfach anschaue, mich insbesondere auch, dann muss ich sagen, die meisten von uns haben wahrscheinlich keine, ich sag's mal so, 20, 30 oder mehr Jahre noch vor sich, um das hinauszuschieben. Ich gönne es jedem, bei guter Gesundheit. Aber wir wollen ehrlich sein. Und darum, tut es bald, möglichst noch heute. Jesus erwartet eine Antwort auf diese Frage, auf seine Frage: Hast du mein Bild lieb? Hast du mich lieb? Amen. Ich darf noch beten. Wir danken dir, lieber himmlischer Vater, dass du diese Frage nicht nur dem Petrus stellst, sondern auch jedem Menschen, der über diese Erde geht, auch uns. Lieber Herr, und wenn wir diese Frage noch im Raum stehen haben, wenn wir noch nicht ein volles Ja zu dir gesagt haben, dann wirke es du in unserem Herzen, dass wir dir unser ganzes Leben hingeben. Wir möchten nicht mehr und nicht weniger als das, was du uns zusagst. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wir wollen ewiges Leben haben. Und wir wollen solche sein, die Erben sind, Erben im Reich Gottes. Hilf uns dabei, unser Leben zu ordnen. Hilf uns dabei, ganze Sachen mit dir zu machen und jeden Tag auch alles, was an diesem Tag war, abzuschließen mit einem weißen Blatt. Auch heute. Ich möchte danken für jeden, der hier ist. Und du segnest uns. Du möchtest jeden segnen. Du möchtest von jedem einfach auch geliebt werden, weil du uns zuerst geliebt hast. Vielen Dank für diese deine Liebe.